Hallo, 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 willkommen beim Acme Radio Lab Nummer 159, wenn das stimmt. Heute bin ich wieder mal allein in meinem Keller. Andreas hat mich vertröstet auf übernächste Woche, dass er wieder dabei sein wird. Mal schauen, ob wir das hinkriegen, über Fernkonferenz oder wieder gegenübersitzend. Das ist schon sehr wichtig und schön, wenn da noch jemand sitzt und man nicht allein in sein unaufgeräumtes Bücherregal schaut und probiert, schön zu sprechen und die Äms zu vermeiden. Ich schneide mich jetzt nichts mehr aus. Ich habe es nämlich schon mal aufgenommen, all das, was ich jetzt sagen werde. Und werde es jetzt anders sagen oder ganz viel nicht sagen oder vielleicht auch mehr sagen. Ich werde aber diese Sendung jetzt nicht so viel quatschen, weil ich habe sogar zwei Audiobeiträge bekommen, die sich jetzt dann in die Sendung einfügen werden. Die Sendung sei heute inklusive Musik dem Alex Sami gewidmet. Die letzte Sendung war ja ein bisschen gedrückt und angedeutet, dass einer der wichtigen Kärntner Künstler oder Kulturschaffenden, der auch für einen der Kulturorte in Kärnten verantwortlich war, nicht mehr ist. Und jetzt kann man ja seinen Namen nicht oft genug sagen, Alex Sami. Und es gibt schon eine wunderbare Zusammenstellung, Sendung auf Radio Agora, die kann man auf der Homepage noch nachhören. Da hört man dann noch Alex sprechen. Und genau, es gibt eine Sonderausgabe der KAZ, der Kärntner Allgemeinen Zeitung, die auch so einen kleinen Schwerpunkt zu Alex Sami hat diesmal, wo WegbegleiterInnen und KünstlerInnen, Fotografen, Bilder von Alex Sami, Erinnerungen an Alex Sami teilen. Und ein kleiner Teil davon ist schon auch das, was dann später zu hören sein wird. Aber ich verrate jetzt nicht zu viel. Die KAZ bekommt man übrigens bei Märkten, da gibt es VerkäuferInnen, oder vor Hofer-Filialen oder vor Sparfilialen oder bei Kulturinstitutionen, Theatern vor der Vorstellung. Bitte kaufen Sie die KAZ. Und das ist keine Werbung, sondern ich muss einfach sagen, wo es zu kaufen gibt. Ja? Ich glaube, man kann auch ein Abo abschließen, aber weiß jetzt nicht. Wahrscheinlich schon. Also, Alex Sami, vielleicht leite ich diese schönen Beiträge ein, damit, dass ich kurz meine Erinnerungen an Alex Sami teile. Meine erste Erinnerung war ein Lokal namens Belikan, das Alex damals betrieb. Aus Erzählungen weiß ich, dass auch der Annenhof in Villach mal von ihm betrieben worden ist. Ich war zu der Zeit, dass das aufgesperrt hat, glaube ich, in Wien. Und wenn ich dann in Villach war, gab es dieses unglaubliche Lokal, nämlich das Belikan. Und das Belikan war so ein Sammelpunkt für junge Leute, Kreative. Es war etwas abgefuckt, muss man sagen. Aber es war ein wunderschöner Ort, der alles dann zugesperrt hat, wirklich ein riesiges Loch hinterlassen hat. Ich weiß nicht, warum es zusperren musste oder warum es zugesperrt worden ist. Es könnte am Geld gelegen haben oder einfach am Lärm, weil junge Leute meistens stören. Vielleicht war es auch die Art, wie Alex das Lokal geführt hat. Es war ein sehr offener, sehr freier Raum. Es war eine irrsinnig tolle Stimmung dort. das war vielleicht schon der erste utopische Raum, den Alex Sami gebaut hat. Und der hat funktioniert. Eine soziale Skulptur. Ein Ermöglichungsort. Ein Ort, der nicht in der normalen Realität ist, wo die Zeit etwas anders läuft. Das war meine erste Begegnung, aber da war Alex eher der Typ, der eben das Bier drüber rübergeschupft hat und für gute Stimmung gesorgt hat. Und damals habe ich ihn noch nicht als Künstler zumindest wahrgenommen. Ich weiß nicht, was er damals schon nebenbei gearbeitet hat oder was sonst noch, aber das Pelikan war ja vielleicht schon ein großes Werk, das er nicht hinterlassen konnte, was ihm schon sicher schon 20 Jahre lang zu ist, glaube ich. Und das nächste Mal war der Beginn mit Alex, glaube ich, entweder über die neue Bühne, wo ich einen Soloabend mit ihm gesehen habe, wo ich weiß nicht mehr, was der Inhalt war, aber ich kann mich erinnern, es gab so Stege, auf denen er rumgegangen ist, also Bühnenelemente, die ein bisschen erhöht waren, und es gab Wasser in der Mitte. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass auch irgendwas mit Kerzen war. Ja, damit tue ich ihm etwas Unrecht, weil ich mich echt sonst an nichts mehr erinnern kann. Und ich weiß nicht, ob dann gehen wir Kunst schauen schon war, wo Alex, glaube ich, ausgestellt hat oder nicht ausgestellt hat. Auf jeden Fall hat Alex, kann ich jetzt auch nur aus Erzählungen wiedergeben, mich anscheinend vorgestellt, mich und meine Frau vorgestellt. Der Edith Capella, die das GEMA Kunst schon organisiert hat, und daraus ist eigentlich eine sehr schöne Freundschaft erwachsen. Und dieses Vorstellen wird sich dann wahrscheinlich eh noch weiterziehen. Eine sehr große, imposante Erinnerung habe ich an die Produktion Bambiland und also quasi etwas, das so ein Zwischending war bei Alex. Wie ich jetzt weiß, hat er ja auch das Studio Orange, das war so vor der neuen Bühne, ein Schauspielstudio, das aber eben nicht nur Schauspiel, sondern anscheinend auch Kunst zeigen sollte, wollte, wahrscheinlich auch gemacht hat. Kann ich mich nicht dran erinnern, ich war ein paar Mal dort, aber so genau weiß ich das nicht mehr. Und genau, und dann habe ich Alex eben eher lange Zeit als Bühnenbildner wahrgenommen. Er hat, das war sehr impressive, für die Produktion Bambiland, wo Katrin Ackel-Konstantin die Regie gemacht hat, ein Bühnenbild gebaut. Das war ein 6 Meter großes Bambi, gezimmert aus Holzlatten. Vielleicht waren es auch nur 5 Meter oder 4 Meter. Es waren aber eher 6 Meter als 4 Meter. Und die Schauspieler sind darauf herumgeklettert, reingestiegen. Das war sehr imposant. Das fand damals, glaube ich, in der Stohalle statt. Da habe ich ihn als Bühnenbildner dann wahrgenommen. Als Bühnenbildner mit sehr großem künstlerischen Einschlag, was dann bei weiteren Produktionen, die ich mitbekommen durfte, irgendwann habe ich auch selbst bei der neuen Bühne angefangen zu arbeiten, zum Beispiel bei Die sexuellen Neurosen unserer Eltern hat er das Bühnenbild gemacht. Er hat sehr viel Bühnenbilder in Kooperation mit der Katrin Ackel-Konstantin an der neuen Bühne vor allem gemacht. Und dann gab es sehr beeindruckend beim Spektrum, ich glaube, das war das Jahr 2011, ein Bühnenbild, das gleichzeitig auch eine Installation im öffentlichen Raum war, wo Alex als Szenograf eingegriffen hat. Und für diese Produktion, die in der Lederergasse stattgefunden hat, also Stationentheater, quasi nicht nur die Szenografie, die Einrichtung gemacht hat, sondern über die ganze Lederergasse entlang eine Installation eigentlich, Wäsche auf, also grüne Wäsche auf Wäscheleinen. So die ganze Gasse war voll mit diesen Wäscheleinen, mit der Wäsche. Und das ist retrospektiv betrachtet wirklich eine wahnsinnig schöne Arbeit gewesen. Alles in Grün und Fotomotiv und Bühnenbild und es hat im Wind geweht. Es war zu einer Zeit, wo kurz davor der Kulturhofkeller aufgesperrt hat. Genau. Und danach habe ich Alexander wahrscheinlich vor allem dann bald mal fast nur noch im Kontext oder im Zusammenspiel mit Herwig Steiner wahrgenommen. Na, das stimmt nicht. Davor gab es noch eine Auseinandersetzung mit dem Alex. Und ich weiß aber nicht mehr genau, was das war, warum das war. Ich kann mich nur erinnern, es ging, glaube ich, auch um Geld. Also nicht um Geld, das er mir schuldet oder ich ihm schuld, sondern es ging um öffentliches Geld und die Diskussion, ob für irgendein Projekt es notwendig ist, das Geld auszugeben. So, da gab es eine kleine Verstimmung zwischen uns. Und ich glaube, die hat sich auch einige Zeit gehalten wie eine Wolke. Aber dann eben Kontext, Herwig Steiner, Medienkünstler, daraus sind dann immer wieder sehr schöne Begegnungen mit dem Alex entstanden und diese Auseinandersetzung, die mir ein bisschen schwer im Magen liegt, weil ich eben nicht mehr genau weiß, was das war, wie tief das war, wie Alex das vor allem wahrgenommen hat. Für mich ist es mittlerweile so, keine Ahnung, ja, aber Alex war halt trotzdem der Alex und hatte meine Wertschätzung. Jetzt Faden schon wieder verloren. Herwig Steiner, Medienkünstler, darüber gab es dann ganz viele Begegnungen mit dem Alex. Und der Alex war zum Beispiel im Club 3, das war so ein Club 2 Reenactment, ein Club 2 mit Josef Beuys. Und so war dieser Club 3 im Rahmen der Beuys-Ausstellung, glaube ich, ein Reenactment von diesem Club 2, wo wir über Kunst geredet haben und wir in verschiedene Rollen von diesen Teilnehmenden geschlüpft sind. Ich völlig anmaßend als Josef Beuys, der Alex nicht ganz passend körperlich und gestisch vom Adolf Holl, wobei ich kann mich erinnern, hat geraucht. Das war ein schöner Abend. Ich hoffe, dass da noch ein Video existiert, das ich irgendwann mal zu Gesicht bekommen könnte. Und danach gab es immer wieder mal Begegnungen mit Alex. Ich hing mit in einer Arbeit von Herwig Steiner, wo wir Kleider getauscht haben, wo ich mitspielen durfte in dieser Videoinstallation im Museum am Bach. Also es gab jetzt dann das Museum am Bach. Alex war zwischendurch ein bisschen von meinem Radar verschwunden und plötzlich war dieser Ort da, dieser fantastische Ort, Museum am Bach, den er geschaffen hatte. Und darüber war ich dann das erste Mal mit dem Herwig Steiner dort. Vielleicht war das sogar die Eröffnung vom Museum am Bach. Die erste Ausstellung könnte sein. Und sind wir dann noch, ich glaube, wir waren die Letzten, weil Herwig Steiner da eine Performance gemacht hat, die ewig lang gedauert hat. Wirklich ewig lang. Und als wir die Letzten waren, haben wir dann noch, sind wir noch zusammengestanden, haben noch Bier getrunken. Und haben diesen wunderbaren Ort einerseits bestaunt, zumindest ich, und genossen. Und so gab es noch weitere Ausstellungen. Ich war nicht so oft dort, wie es hätte sein müssen oder wie ich mir gewünscht hätte, ins Museum am Bach zu gehen. Aber ja, doch einige Male. Und es war jedes Mal ein besonderes Erlebnis. Es war wirklich ein utopischer, schöner, freier Ort, den Alex da geschaffen hat, wo nicht nur Menschen zusammenkamen, sondern auch Kunst, wo ganz viele Teile miteinander in diesen Räumen kommuniziert haben. Also Menschen und die Kunst hat miteinander kommuniziert. Irgendwie hat das alles zusammengefunden. Das war wunderbar oder ist wunderbar. Der Ort existiert immer noch und es wird hoffentlich weitere Ausstellungen geben, noch auf lange Frist. Und im Museum am Bach war es auch das letzte Mal, dass ich den Alex eigentlich gesehen habe, getroffen habe. Wieder in Zusammenhang mit Herwig Steiner. Wir haben gemeinsam eine Arbeit gemacht, haben die dort aufgehängt, installiert. Alex war wieder reizend und hilfsbereit und hat gerade probiert, hat gerade Bilder aufgehängt, hat sich sehr viel Zeit dafür genommen, einen richtigen Ort zu finden, einen richtigen Ort für die Kunstwerke zu finden im Museum am Bach. Und ja, das ist meine letzte Erinnerung. Was sehr traurig ist, weil dazwischen war noch viel. Und so wie wir da abgereist sind, wir hatten, glaube ich, etwas Zeitdruck, Termindruck, keine Ahnung, war das dann so, dass Alex uns noch zum Essen einladen wollte. Und wir haben, warum auch immer, weiß ich nicht mehr, abgelehnt, weil wir weg mussten. Und das liegt einem jetzt noch irgendwie, oder zumindest mir, schwer im Magen, diese Verfehlung, da nicht geblieben zu sein. Genauso wie nicht öfters dort gewesen zu sein, nicht mit Alex zusammengearbeitet zu haben und so weiter. Aber man kommt dann ja doch leider meistens erst immer zu spät drauf, dass man die Trennung, die das Leben so macht, eigentlich also dem entgegenarbeiten muss. Und so vergeht einfach viel zu viel Zeit und man denkt immer, ja, machen wir schon, wird schon. Und dann passiert es eben nicht. Leider. So, und jetzt höre ich aber dann auf zu quatschen und übergebe den Sprachraum jemanden, den ich schon öfters erwähnt habe, nämlich Herwig Steiner, Medienkünstler, der für die Katz einen Text geschrieben hat, der dort leicht gekürzt abgedruckt ist. Und ich habe ihn gebeten, dass er den für die Sendung einliest, was er dankenswerterweise gemacht hat. Und den spiele ich jetzt gleich. Danach gibt es noch einen weiteren Beitrag, da werde ich kurz noch was dazu sagen. Zwischendrin habe ich jetzt erstmal gehört, der Raum, dem Herwig Steiner für seinen Text über den Ermöglicher, über den Verbinder, über den Bilder- und Raumschaffer Alex Sami. Er heißt Auf dem Schlitten von Beuys, Tagebuch einer utopischen Reise.
Auf dem Schlitten von Beuys, Tagebuch einer utopischen Reise. Wenn es nach der Routine gegangen wäre, hätte ich den 100. Geburtstag von Joseph Beuys am 12. Mai 2021 nicht in seinem Bewusstsein oder feiern verbracht. Der Trott, viel zu viel vorzuhaben und am Ende viel zu wenig getan zu haben, den Tag damit vertrödelt und im besten Fall verblödelt, das wäre meine Vorgabe gewesen. Aber es kam anders. Als du mich mit deiner Videobotschaft auf Höhe Graz aus deinem Auto aus aktiviert hast. Dein Video zeigte das bewegte Stillleben eines hektisch arbeitenden Scheibenwischers, der von der Musik aus dem Radio begleitet den berstenden Regen gegen die Windschutzscheibe dirigierte. Die Botschaft darin war klar, ich sollte in 90 Minuten bereit sein. Wir wollten ja schon lange zu Beuys ins 21er Haus. Und somit war A Perfect Day born. Mit diesem Zeitpunkt und diesem morgendlichen Zündfunken war aber noch etwas anderes geboren, was mir damals noch nicht bewusst sein hatte können und für mich einen späteren Paradigmenwechsel einleiten sollte. Deine nächste Nachricht folgte auf Höhe der windradhohen Säule, auf dessen oberer schieferer Ebene ein ehemaliger Importeur eines japanischen Fahrzeugmarkenherstellers seine neuesten Flaggschiffe als Ware groß zur Schau stellte. Der Hintergrund war abermals die musikalische Aura von Radio Superfly. Die erhebenden Vibrations aus dem Auto heraus waren selbst über die Antennen des fernen Kommunikationsportals zu spüren und ich fand mich in einem Handlungszwang, schnell aus dem Bad ins eigene Auto zu fliehen, um rasch zu dir aufzuschließen. Kurz gestört wurde der Einsatz dennoch von der Eilmeldung des Tages, die ich dir sofort weiterleitete. Ermittlungen gegen Bundeskanzler wegen Falschaussage. Das sollten die Breaking News des Tages sein und einen hier bereits weiteren langen Wechsel einläuten. Um 12.41 Uhr folgte eine letzte kurze Nachricht. Im Zugzwang meiner Anreise. Parken muss. Begleitet mit einem Foto des schief geframten Turmes, des 21er Hauses, des Büroturmes nebenan, unseres vorläufigen Zielortes. Den Wagen bald danach mal abgestellt, eilte ich die letzten Meter zu Fuß zu dir ins vertraute Foyer, wo du mich bereits mit einem breiten Grinsen empfingst. Wir kamen mal auf den Ort und seine Umgebung zu sprechen und wie sehr sich hier rundherum alles verändert hätte, seitdem Renzo Pianos Praktikantinnen und Praktikanten in der Umgebung satellitisch gewütet haben. In einem der architektonischen Häuser des 21. Jahrhunderts, gegenüber des 21er Hauses, wohnte David Alaba. Doch wir beide waren uns, trotz prominenter Nachbarschaft, einig, hier nicht einziehen zu wollen. Nach unserer obligatorischen Ouvertüre der Freundschaft sollte es dann für uns dienstlicher losgehen. Keck wie du warst, hast du einen internationalen Museumsausweis gezückt, als wäre eine lockere American Express-Karte und uns damit bei freiem Eintritt in die Ausstellung gesneakt. Wie immer auf gemeinsamen Ausstellungsbesuchen oder im gemeinsamen Kontext, kam sofort ein Wohlbefinden in uns auf. Wir fühlten uns im Boys-Universum wie Fischer im Wasser und tauchten gemeinsam darin ein. Außenstehende könnten in uns ein frisch verliebtes Pärchen bei ihrem ersten Thermenurlaub sehen. Es war uns wohl und warm um die Herzen, welche uns Kunst im Gleichschritt atmen ließ. Viele Details bleiben dabei dauerhaft in Erinnerung. Du stauntest über die drapierten Originale der Honigpumpe aus Kassel 1977. Am Boden verbreitete Maschinenteile, wie die kackbraun gefärbten Pressluftschläuche oder der zueinander montierte Zwillingsantrieb, waren in unserem Fokus. Und gerade dieses Modell des Gleichstrommotors faszinierte dich vor allem deswegen, weil ihr ja dasselbe Modell im Museum am Bach habt, welches früher mal die damals neue Mühle angetrieben hatte. Es arbeiteten also zeitgleich in Kassel und Ruden dieselben Motoren. Ich war hingegen erstaunt, was für ein raffinierter Kaufmann eigentlich Beuys und sein Galerist waren. Sie dachten für mich wie Musiker. Statt Schallplatten brachten sie jede Menge Schachteln mit eingelegten Versatzstücken heraus. Ein Musterbeispiel der Kommerzialisierung im Verlag der zeitgenössischen Kunst. Man müsste die Idee und Konzepte wieder vermehrt in solchen Boxen und Bruchstücken denken. Das war meine Aufgabe daraus, die ich mir mitnahm. Wir trafen auch auf einen klassisch schwarzen Sony-Ausstellungsmonitor aus Anfang der 90er Jahre. Auf dem war der legendäre Club 2 mit Joseph Beuys und Peter Weibel aus 1982 zu sehen. Der am Boden leicht hochgekantete Monitor war für uns eigentlich kein sportliches Großereignis. Am 10. Mai 2014 hatten wir selbigen Club in der Galerie Freihausgasse als Live-Fernsehspiel reenacted. Die Idee dazu entwickelten Martin Döller und ich und die Einladung zur Idee kam von Edith Capella. Und wir luden mit Olivia Klemenčić, Karin Hafner, Richie Klammer und dir als Alfred Noll eine einmalig parallele Gästerunde ein. Mit dieser Erinnerung wuchs in uns ein Wunsch, die Wiederholung zu wiederholen. Wir sollten das bald mal im Museum am Bach wieder aufführen. Nicht weit vom Monitor entfernt trafen wir dann auf den Kurator der Ausstellung, Harald Gretschi, und einen aus Deutschland angereisten Gast. Du kamst mit dem Gast sofort ins Gespräch, ihr wart euch auf Anhieb sympathisch, die Kontakte wurden ausgetauscht und der Gast wollte mal zu dir ins Museum kommen. Success, dachte ich. Der Name des Gastes fällt mir heute leider nicht mehr ein. Wir drehten uns um Beuys wie einst Sputnik um die Erde. Dabei umkreisten uns wiederum in zu großem Leinen gekleidete Museumswärter in Schwarz. Die Rollenverteilung war, als wären sie Gefängniswärter und wir ihre Sträflinge, gefangen in den Verboten einer Ausstellung. Die zwei aufgeweckten Hunde, die waren ihnen wohl suspekt. Ich verstehe das. Unsere Bewegung nahm eine drastische Wende, als wir vor einer Vitrine im hinteren Bereich der Ausstellung zum Stillstand kamen. Wie eine Zuggarnitur bei einem Notstopp kamen unsere Gedanken zu einem parallelen Stillstand. Wir standen vor einem echten, ausgestellten DDR-Sportschlitten von Beuys. Dem Schlitten von Beuys. Hinter Glas. Gleich vor uns und so nah und real, wie wir diese Ikone der Kunst sonst nur von fernen Bildern kannten. Nur dass der Schlitten für uns kleiner war. Viel kleiner als gedacht. Eigentlich ein ziemlich kleines Ding. Mit dieser dicken Lufthansa-like Taschenlampe, die bereits von leichter Korrosion gezeichnet war. Dem militärisch penibel eingeschnürten Filzpaket und diesem Häufchen Fett davor. Es war, als würde man sich das erste Mal Niki Lauda in einer Fußgängerzone gegenüberstehen. Der Größenschock war groß. Unsere Blicke ließen nicht mehr von dem Objekt der Begierde los. Wir standen vor einem Stückchen Holz wie einbetoniert. Stillschweigend vor einem mobilen Ding. Um aus einem vermeintlichen Traum zu erwachen, mussten sich meine Blicke immer wieder neu fokussieren. Und ähnlich einer Schnappatmung meinen Blick mit einem in der Ferne aufgehängten Feuerlöscher ablenken, um dann alles noch einmal von vorne neu erleben zu können. Wir umschlangen Beuys wie siamesische Zwillinge. In diesem kunstreligiösen Moment sahen wir uns plötzlich selbst in der Spiegelung der Glasvitrine, auf dem Schlitten projiziert. Diese Verschränkung muss etwas in uns ausgelöst haben. Das ehemalige Sportgerät wurde uns vertrauter und vertrauter. Wir verloren zumal jeglichen Abstand, als du meintest, dass wir uns den Schlitten schnappen sollten. Das Museum am Bach könnte ja damit auf Tournee gehen. Und wir planten die Reise in unseren Gedanken und dachten an all die Plätze in Dörfern und Städten, in denen wir Halt machen könnten. Raus auf die Straße zu den Menschen. Zu den Menschen in der Ferne war deine Devise. Ich könnte zusammen mit Aram Tsarikian Hongkong, den versteckten Weather Song aus deinem ersten oder aus der Nullnummer des Weather Reports, live spielen und wir würden viele Kunstwerke aus dem Museum im Schlitten hinten anbinden. Die gedankliche Brücke zu Santiago Sierras globaler Tour, in der er den überdimensionalen Schriftzug No auf LKWs montiert auf Europas Plätze brachte, der lag sehr nahe. Wir könnten auch rauf bis nach Dänemark zu unseren Freunden Maga, Rine und Oskar reisen und erst dort einen Turning Point einlegen. Ganz so, wie wir es schon einmal geplant hatten. Die Ausstellung in Dänemark. Jetzt kommen wir. Und wir kommen nicht mit einem rostigen Mercedes-Sprinter, einem ausrangierten Bundesheer-LKW, den ich dir mal auf der Autobahn fotografiert hatte, oder einem ausgedienten blauen Münchner Omnibus. Es sollte der Schlitten vor unseren Augen sein. Der Sportschlitten von Josef Beuys. Als altgeschultes Ausstellungsauge fiel dir bald auf, dass unser Objekt nicht besonders gut gesichert war. Das kleine Vitrinenschlösschen, das sollte der Idee keinen Einhalt gebieten. Vielmehr stellte jedoch eine der Damen im Belvedere aufsichtsschwarz gekleidet und mit einem Funkgerät bewaffnet eine Challenge dar. Wir waren die Beobachter zweiter Ordnung in der Ausstellung. Diejenigen, welche Beuys Gedankenwelt erster Ordnung vor Augen hatten. Wir wiederum selbst hatten die Rolle der Beobachteten dritter Ordnung. Derjenigen, denen man gerade beim Kunstschauen zugesehen hat, inne. Es war wie 2007, als ich bei einer Ausstellung des Malers Paul Kronawetter in die Rolle eines aktionistischen Weltenwandlers schlüpfte, um die Besucherinnen und Besucher heimlich beim Kunstschauen mit einer versteckten Knopfkamera aufzeichnete. Irgendwie kam mir das Ganze also bekannt vor. Und irgendwie kam mir auch diese Aufsichtsperson in Schwarz bekannt vor. Dieser marzipanvertraute Gedanke im Kopf, wenn man die Verortung des Gegenübers nicht mehr zeitlich einordnen kann. Und plötzlich fiel es mir wie Schuppen vor den Augen. Ich kannte die Frau in Schwarz ja aus 2014, von der Peter-Weibel-Ausstellung, im selben Raum. Damals war ich unter der Woche Single und flirtete so aus der Ferne heraus. Ich könnte das ja jetzt, ein paar Jahre später, mit der Telefonnummer nachholen. Du warst von dem Plan begeistert, zwinkerste schelmisch und gabst mir ein Go. Ich wartete also den richtigen Moment ab und sprach sie aus dem Gehen heraus an. Zutiefst erstaunt war ich dann, als sie keinen blassen Schimmer hatte, wer ich war, noch wer ein Peter Weibel sei, den sie überhaupt nicht kannte, also keine Erinnerung, und keine Erinnerung ergab somit keine Flirterei. War das nur ein Trugbild? Ich musste sie aber ablenken, um dir ja Zeit zu geben, den Schlitten zu holen, und überredete die Aufseherin, mit mir zu dem am Boden stehenden Sony-Monitor mit dem Club 2 aus 1983 zu gehen. Dort zeigte ich ihr Boys und einen jungen Peter Weibel. Kommentarlos bog sie von mir ab und ging in die Ausstellung weiter. So wie ein Omnibus, der den Zeitplan einhaltend stetig eine neue Bushaltestelle verlässt. Ich eilte hastig zu dir zurück. Schick, Schock. Die Vitrine war bereits geöffnet. Und leer. Nur wo warst du? Und wo war der Schlitten? Ein leises verriet mir den Ort, nachdem ich mich gleich zögerlich nach links drehte. Du standest direkt im Notausgang, mit dem kleinen Schlitten unterm Arm, so wie die heilige Mutter Gottes bei einer Kindesentführung blicktest du mich an. Als ich kam, gingst du schon raus und ich folgte dir. Und im nächsten Moment waren wir bereits im Freien und liefen unter der riesengroßen Scherenskulptur von Valley Export hindurch und kamen erst wieder am Gehweg neben dem Museum zum Stehen. Kein Alarm, kein Schreien der noch unbekannten Frau in Schwarz ist uns gefolgt. Es fühlte sich an, wie von der Schule auszubrechen und nicht erwischt worden zu sein. Ich fragte dich, ob ich den Schlitten gleich bei mir ins Auto einladen sollte. Aber deine Antwort, die war unmissverständlich. Hörst du die Rufe des Schakals nicht? Wir starten heute, heißt die. Aber ich hörte niemanden rufen. Ich nahm hinter dir am Schlittenplatz und du versuchtest loszulegen. Es war aber extrem mühsam und es ging kaum etwas weiter. Auch quietschte und knirschte es vom trockenen, hindernden Eisen, von dem es Funken über den Asphalt fegte. Alles andere als ein sanfter Asphalt, dachte ich, und ich dachte an meinen Freund, den Schlagzeuger Norbert Gröll, dass ich sein Buch über den Asphalt noch immer nicht gelesen hatte. Du nahmst das Stück Fett, das zwischen deinen Beinen lag, und batst mich, die alten Fugen damit einzureiben. Dazu war das Fett also gedacht. Die Idee lag in ihrer Einfachheit näher als jegliche kunsthistorische Beschreibung. Und du hattest recht. Wir rollten damit wie auf Schienen oder wie Schlittschuhläufer über ihr blankes Eis. Und überraschenderweise war es auf dem kleinen Ding ziemlich bequem. Der Schlitten ließ genügend Platz für uns beide. Wir zischten am oberen Belvedere vorbei und ich hatte gröbere Bedenken, als du die Prinz-Eugen-Straße runtergerutscht bist und dabei die Straßenbahn rechts überholtest. Stopp! Bitte halten, Alex! Mir war das alles sehr unangenehm und ungeheuer. Und ich konnte weder mit dem Tempo noch mit der Idee, in der ich mich wiederfand, gedanklich mithalten. Da saßen wir plötzlich auf Josef Beuys Schlitten und schlitterten die Prinz-Eugen-Straße hinunter. Du kanntest den Weg weiter zur Ölzeltgasse, in der ich mal wohnte. eine stille Gasse gleich hinter dem Wiener Eislaufverein und direkt neben der Polizeiakademie. Der ideale Ort, um nicht aufzufallen, und der richtige Moment, um sich kurz vor den Blicken der Stadt zu verstecken. Aber die Gasse kannte unsere Namen und wir trafen auf den Künstler Johannes Deutsch, meinen ehemaligen, direkt gegenüberliegenden Nachbarn, der uns wenig überraschend zu sich ins Atelier zum Tee einlud. Wir mussten die Einladung diesmal dankend ausschlagen und entflohen in den nahegelegenen Gmorkeller. Wir sollten das Geschehene erstmal in Ruhe verarbeiten. Ich musste das alles erst einmal verarbeiten. Du warst dir deines Weges allerdings sicher. Den Schlitten nahmen wir mit ins Wirtshaus. Ein Kunstwerk mehr, welches außerhalb des Museums ja nicht als Kunstwerk zu erkennen war, das würde neben einem Hermann Nietzsche an der Wand nicht besonders auffallen. Klassisch für deine Wien-Besuche stärkten wir uns mit einem Zwiebelrostbraten, dazu 2 bis 3 Schnitt und markierten allmögliche Städtenamen auf unserem Bierdeckel-Navigationsgerät. Du kanntest die deutsche Stadt Stadtsteinach nicht und lachtest darüber, dass eine Stadt noch einmal Stadt hieß. Mir war darüber in der Volksschule weniger zu lachen, als ich das mal niederschrieb und man mir dafür die Leviten ließ. Für einen Fehler, der keiner war. Eine Stadt, Stadtsteinach. Und nicht nur Stadtsteinach. Naja, und ich? Ich war noch niemals in Kassel. Wir wollten die Nacht nutzen, um über die Grenze zu kommen. Es wurde langsam dunkel, als wir die Stadt verließen. Und du batst mich, die Stabtaschenlampe einzuschalten. Jedoch, es fanden sich keine Batterien in Beuys Lampe. Ein unsichtbares Detail nicht zu Ende gedacht oder von zu vorsichtigen Restauratoren entfernt, um das Werk Beuys nicht mit Batteriesäure zu beschädigen? Auf jeden Fall hatten wir kein Licht für uns, trotz eingebautem Licht. Also stoppten wir an der nächstgelegenen Autobahnraststätte, um eine Ladung Waterbatterien der Baugröße Mono D zum aktuellen Goldpreis zu erwerben. Trotz neuer Batterien war ein ausgegebenes Licht sehr schwach. Es ist so Glühfaden-70s-like. Nach ein paar Stunden am Schlitten wusste ich aus eigenem Gefühl, warum Beuys die Filzdecke auf seinem Schlitten spannte. Der Filz war zum Wärmen da. Falls man damit einmal einen Ausflug machen sollte. Ich öffnete die Spannung und wickelte mich mit dem staubigen alten Filz ein. Es war darunter sehr gemütlich. Als wir mit dem alten DDR-Gerät die Grenze nach Deutschland passierten, wusste ich nicht mehr, welche meiner 2 Hinterbacken ich wohin neu verlagern sollte. Du warst hingegen stets im Fokus, mit den Zügeln in der Hand und meintest, na, das geht ja flotter dahin als damals mit dem Porsche von Alois Hechel auf dem Weg zur Documenta 13 im Jahre 12. Wir sprachen dann über Porsche und VW, und über die Analogie des T1-Busses in Beuys Installation Das Rudel. In verfallenen Gedanken an eure Reise damals riefst du mir abermals nach. Hörst du den Schakal jetzt nicht? Aber ich hörte kein Tier rufen. Vielmehr verfiel ich in einen langen, stillen Schlaf. Dich dabei umschlungen, wie eine Braut ihren Motorradfahrer, und wachte aus meiner Nachtruhe erst wieder auf, als es bereits wieder hell wurde. Kaum zu glauben. Du musstest den ganzen langen Weg hierher keine einzige Stunde Schlaf finden. Es war wie vor einer deiner vielen Ausstellungseröffnungen, in denen du die Nächte davor keine Pause gesucht hast. Wir kamen in den Morgenstunden in Kassel an, dort wo Beuys 7000 Eichen pflanzen ließ und die Gesellschaft damit nachhaltig veränderte. Dieser Ausflugsort sollte auch mich bald grundlegend verändern. Das Einfahren war für uns dieser Beatles-Moment in Hamburg. Niemand kannte uns noch auf deiner Spur der gesellschaftlichen Veränderung. Das restliche Fett für die Kufen reichte gerade noch bis unter die 2 Eichen am Friedrichsplatz. Es war Zeit, um mal dringend wohin zu müssen, und ich fragte dich, ob wer hier in Kassel um 6 Uhr früh was dagegen hätte, wenn ich es so nonchalant und naturverbunden zu Beuys Eiche mit meiner Eichel machen würde. Wir dicken ziemlich ähnlich. war deine letzte Antwort an mich. Wie ich mich wieder umdrehte, war der Schlitten weg. Und du warst weg. Kann ich dich wirklich aus den Augen verloren haben, als ich sowas Unwichtiges tat? Ich stand plötzlich alleine in der Fremde. Bleich im Gesicht suchte ich Wochen nach dir, wollte tagelang nichts essen und kam mir richtig hilflos und verzweifelt vor. Wo bist du hin, mein Kapitän und Anker? Wie konntest du mich hier nur alleine zurücklassen? Warum zum Teufel habe ich dich nur einen Moment aus den Augen verloren? War es die Strafe, Boys? Ich machte mir viele Gedanken und zu viele Gedanken und fing meine Freunde in der Heimat über das Telefon anzurufen. Martin, Fritz, Daddy, Johannes, Markus, Christian, Gernot, Paul, Mischa, Wuria, Olivia, Lena, Uli und deine Schwester Scheda. Aber niemand hatte von dir gehört oder wusste, wo du warst. Wie soll ich nur ohne dich zurückkehren? Ich wartete eine Antwort ab und ließ mich jeden Tag auf meiner Suche unter einer neuen Eiche nieder. Jeden Tag sollte ich unter einem der anderen Bäume aufwachen. Die Jahre gingen ins Land und als ich meine letzte Nacht unter der 7000. Eiche verbracht hatte, hörte ich um 6 Uhr morgens ein leises, weit entferntes Jaulen. Für mich waren es die Rufe eines Schakals. Jetzt wusste ich, dass du richtig lagst, dass es dir in einer Ferne gut ginge. Ich verließ daraufhin Kassel und kam wieder heim und schrieb dir diese Geschichte nieder. Du Taufpate meiner Ideen. In Kassel hast du mich zurückgelassen und solltest dabei 64 Jahre wie einst Josef Beuys werden. Ich habe Familienangehörige verloren, meinen Vater, aber noch niemals einen besten Freund. Alles, was einmal war, kann niemand mehr von uns nehmen. Und nach meiner Rückkehr aus Kassel verfärbten sich die Gegenstände des Alltags in eine neue Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit, die mir vor Augen hält, dass irgendetwas deine Zeitkoordinaten veränderte und mich auf eine neue Zeitschiene befördert hat. Wann immer ich mich wieder getrauen sollte, mich noch einmal auf einen der verfluchten Schlitten der Kunst zu setzen, wirst du Kapitän auf meiner Reise bleiben. Und deine Stimme wird, so wie es du dir schon einmal von mir gewünscht hast, auf meiner Schulter Platz finden und in mein Ohr zurückkehren. Bei all diesen Ausflügen werde ich dich vermissen und an die gemeinsame Reise mit dir zurückdenken. Dabei bist du aber längst vom Kapitän, der mich an der Hand genommen hat, zu einer größeren Idee geworden. Zur Gemeinsamkeit, die du uns stets vorgelebt hast und die uns nun durch dich selbst miteinander verbinden lässt. Somit bleiben die schönsten Tage, die uns auf der neuen Zeitschiene mit dir noch bevorstehen, diejenigen, die du uns nun selbst überlässt. HSD, Miss Your Company. Alex, Me Too.
Danke, das ist wirklich ein wunderschöner Beitrag von Herwig Steiner. Und jetzt habe ich noch einen weiteren Beitrag bekommen und darf ihn dankenswerterweise spielen, nämlich von Jascha, ein slowenischer Künstler, der, wenn es stimmt ganz sicher, ab Mai im Museum am Bach mit einer Ausstellung zu sehen sein wird. Also im Mai versammeln wir uns alle wieder im Museum am Bach und schauen uns einerseits die Ausstellung an und andererseits gedenken wir nochmal dem Werk Alex, der viele Werke geschaffen hat und vieles davon bleibt in den Menschen und auch als Ort. Jascha ist wie gesagt, ein slowenischer Künstler. 2015 hat er Slowenien auf der 56. Biennale vertreten. Und er hat ein Gedicht für Alex gemacht, das auch am Tag des Begräbnisses gespielt worden ist. Und das darf ich jetzt nochmal spielen.
That waving grass you showed me. And then out of the blue it passes. And this huge gap occurs. Instead of your presence, your warmth, your passion. Your most kind and somehow devilish smile. That hidden curve of lips when observed from the side. I can't let go of your presence by my side. Then it happens that it passes all in a flash, just like that. Despite all the air we molded in our heroic efforts to stop the time, to freeze a moment for at least one more time. So please give me that now. Allow me to give this to you. A passing moment in my hands as a graspable never ends. Stone-like, mountain-high, personality that you are can never go away. Maybe just for a ride in the wind that makes waves in the high grass. You showed me how to observe through your window and see the sea. A sea of love, my friend. The sea of love. I already miss, but I'll do anything that it takes to keep for now and forever, where we will meet again and again. In between, I'll join hands with others and look at the waving grass through your window, and I'll see a waving sea, thinking of you, my dear Alex.
Ich würde jetzt ja noch eine Schweigeminute einfügen, weil es wirklich auch sehr schön und berührend war. Aber erstens mal haut das irgendeine Maschine uns dann aus dem Radio raus, wie wir wissen. Und andererseits ist hinter mir die Heizung angegangen. Ja, es ist noch eine Ölheizung. Ja, hat aber auch nichts zu sagen. Sendungen ohne Musik gibt es viele bei uns. Es wird einen Song zum Schluss geben und einen Song, den die Schwester von Alex Sami uns geschickt hat. Und der soll einen besonderen Platz jetzt an dieser Stelle haben. Sheda Sami ist auch Künstlerin, auch eine sehr interessante Künstlerin, die sehr grafisch und mit Texten arbeitet, was ich auch super finde. Und es gab eine Ausstellung von ihr und Alex im Dienzelschloss, fällt mir dazu noch ein, wo die beiden gemeinsam ausgestellt haben. Ist auch noch nicht so lange her, aber wahrscheinlich durch die Pandemie bedingt, vielleicht ist es auch schon länger her. Also, das Lied, gewidmet von Sheda Sami an Alex Sami und für alle zu hören, jetzt.
Das
nicht so eine berührende Sendung machen, aber vielleicht ist es auch wahnsinnig gut, sich nochmal berühren zu lassen. Ich danke sehr für die Beiträge, die ich spielen durfte. Andi wollte auch noch was schicken. Er hat es, glaube ich, nicht mehr geschafft. Aber ich bin mir sicher, dass das nächste Mal, wenn Andi wieder da ist, er auch noch einiges zu sagen hat. Und das kann sich ja durchaus noch länger ziehen, dass man sich erinnert an Alex Sami. Und das wird sich wahrscheinlich auch noch länger ziehen. Und das ist gut so. Ich spiele jetzt noch ein langes Lied und dann ist auch vorbei mit dem heutigen Radiolab und wünsche eine gute Nacht und wünsche mir, dass man eben nicht sagt, ich muss leider, wenn man eigentlich bleiben möchte, dann sollte man auch immer bleiben. Bis zum nächsten Mal.